zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich, hier auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. Marilyn Monroe singt so schön, Diamonds are a girl's best friend. Doch nicht nur. Dem Schmuck ist doch wahrlich eine viel bedeutendere Rolle zuzuschreiben, als ausschließlich bester Freund zu sein. Tragt ihr beispielsweise einen diamantenbesetzten Ring am Finger? Was drückt dieser aus? Zugehörigkeit und Liebe? Oder dieses kleine rote Herz, welches vielleicht so fröhlich um euren Hals baumelt? Bedeutet es eigentlich Schutz? Auch würde ich gerne mehr über die Wahl eurer Ohrringe erfahren. Reine ästhetische Umrahmung eures Gesichts oder liebevoller Gruß an die Person eures Herzens. Welche Geschichte schreibt das goldene Band an eurem Arm? Vielleicht als Erbstück die Erinnerungen an die geliebte Großmutter? Oder die prachtvolle Uhr am Handgelenk? Dient sie ausschließlich als Zeitmesser oder auch ein wenig als Statussymbol? Apropos, schmückt ihr euch gerne sehr präsent zur Untermalung eurer Persönlichkeit oder setzt ihr das wertige Glitzern eher dezent zurückhaltend ein, wie einen kleinen symbolischen Code, den es zu entschlüsseln gilt? Oh, da fällt mir auf, über ein Schmuckstück haben wir noch gar nicht sinniert. Über die Brosche. Gilt sie als Aufhübschung am Revers oder entlarvt sie ihren Träger möglicherweise kokett als extravaganten Gentleman und Kenner der Gemologie? Finden wir es doch heraus, mit Hilfe meines heutigen überaus charmanten Gesprächspartners Philipp Demeter, Auktionator, Director, Specialist Jewelry and Watches sowie Head of Luxury Sales von Sotheby's Germany. Denn hier darf ich dank dieser wunderbaren Kollaboration mit Sotheby's zum zweiten Mal Gast im Palais Oppenheim in Köln sein. Lieber Philipp, bevor ich mehr von dir über erlesenes Geschmeide erfahre, bin ich natürlich äußerst gespannt, dich und deine Passion für Schmuck kennenzulernen. Erzähl mir von deinem Weg hin zur Fliege.
Hallo Claudia, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und das, finde ich, war eine sehr, sehr schöne Ankündigung, der extravagante Gentleman. Dankend nehme ich das an, auch das mit der Fliege.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ich durfte dich ja schon mal persönlich kennenlernen und da ist mir dein Charme und Extravaganz als Gentleman natürlich sehr in Erinnerung geblieben.
Mir ist das auch in Erinnerung geblieben, das war die Auktion. Mhm. Hier, genau, da hast du was ersteigert bei mir.
Ja, du hast mich verführt.
Ich hoffe doch, ja, es war für einen guten Zweck.
Auf jeden Fall. Und jetzt verführe ich dich hier, um deine Geschichten, dein Storytelling preiszugeben. Erzähl mir ein bisschen von dir.
Ja, ich bin bei Sotheby's tätig. Ich bin Experte für Uhren und Schmuck im deutschsprachigen Raum. Ich bin tatsächlich der einzige Experte bei Sotheby's, der diese beiden Felder betreut. Normalerweise konzentriert man sich auf eins der beiden Felder. Aber durch meine Vergangenheit geschuldet oder meine Vergangenheit ermöglicht mir eben, dass ich diese beiden Felder abdecke, was mir sehr viel Freude bereitet. Ich bin hier im Kölner Büro ansässig, betreue aber auch unser Büro in Wien und auch die Kunden in Österreich. Und vielleicht noch so, um das ganze System Sotheby's zu vervollständigen, ich reporte nach Genf. Also ich bin rein, wenn man sich ein Organigramm der Firma ansieht, gehöre ich dem Team in Genf an.
Oh, da findet doch auch bald eine tolle Versteigerung statt,
oder? Ganz genau. Wir haben zweimal im Jahr, einmal im Mai und einmal im November, haben wir unsere großen Luxury Sales in Genf. Das heißt, wir versteigern Uhren, Schmuck, Handtaschen, Sneakers, Modern Collectibles, Spirituosen und die Mai-Auktionen stehen jetzt an und das ist für mich immer ganz, ganz spannend, weil wir so ein bisschen in Zyklen denken und zweimal im Jahr haben wir eben die großen Auktionen in Genf. Das ist für mich so der Höhepunkt des Jahres immer und man arbeitet im Prinzip 6 Monate dann auf diese Auktionen hin und umso schöner ist es dann, wenn die Auktionen dann tatsächlich vor der Tür stehen und die Kunden anreisen.
Erstmal möchte ich natürlich wissen, wie du überhaupt deine Liebe zu den Versteigerungen, deine Liebe für Schmuck entdeckt hast.
Sehr gerne. Ich glaube, ich habe einen etwas untypischen Weg, wenn man sich Kolleginnen und Kollegen bei mir in vergleichbaren Positionen anschaut. Also ich habe begonnen im zarten Alter von 15 Jahren in einer Pfandleihe im beschaulichen Regensburg, meiner Heimatstadt.
Geht man da nicht eigentlich noch zur Schule?
Ja, um Gottes Willen, das war ein Schülerjob. Es war ganz interessant, es war die Zeit, da kam eBay gerade auf in Deutschland und ich habe da angefangen in dieser Firma. Das waren Freunde meiner Eltern, sage ich mal. Und die haben jemanden gesucht, der sich mit diesem Thema eBay auseinandersetzt und Dinge fotografiert und dann bei eBay einstellt. Sozusagen habe ich die E-Commerce-Sparte des Unternehmens geleitet mit 15 Jahren, könnte man heute sagen. Und ich hatte davor an sich, glaube ich schon, kann man sagen, durch mein Elternhaus habe ich sehr viel mitbekommen, was Schönheit angeht, was schöne Dinge angeht, was auch ein Bezug zur Kunst angeht. Ich habe vorbereitend auf dieses Gespräch, habe ich mir überlegt, was war eigentlich so mein erster wirklicher Berührpunkt. Ich glaube, das war im Alter von 10 Jahren, sind wir nach Berlin gefahren und haben uns den Reichstag angeschaut, der eingepackt wurde von Christo 1995. Damals war ich 10 und dann eben mit 15 bin ich in diese Pfandleihe reingerutscht und habe relativ schnell gemerkt, dass ich eine große Affinität für die schönen Dinge habe, die wir da vor den Augen hatten, und das war eben Uhren und Schmuck. Und so ging das Ganze los. Und damals eben, wie gesagt, war es ein Schülerjob und ich habe das dann gemacht bis zum Abitur. Ich habe dann danach im Anschluss Betriebswirtschaft studiert, habe dann eine Weile wieder in dieser Firma gearbeitet. Bin dann nach Wien gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ein bisschen mehr auch noch sehen. Also die Branche hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet und auch die Materie. Aber ich wollte einfach mehr sehen und dann gab es eine Möglichkeit, zum Dorotheum zu gehen. Und man kennt das Dorotheum hauptsächlich als Auktionshaus, aber es hat auch eine Pfandleihsparte. Tatsächlich ist es das größte Pfandleihunternehmen Europas sogar. Und ich bin zu dem Zeitpunkt dorthin gegangen, als das Pfandleihgeschäft gerade nach Italien expandiert ist und ich hatte eine schöne Rolle und konnte das dort mit aufbauen und konnte mich da auch wirklich schön einbringen, auch mit dem, was ich in meinem betriebswirtschaftlichen Studium gelernt habe. Und das hat mir viel Freude bereitet. Und dann bin ich aber immer so ein bisschen mehr in Richtung, es gab ein großes IT-Projekt, in dem ich dann war und solche Themen, die strategisch wichtig sind, die mir aber, wenn ich es mir ehrlich eingestehe, nicht mehr so viel Freude gemacht haben, weil ich immer weniger mit der Materie zu tun hatte. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, eben zu Sotheby's zu gehen. Und da bin ich jetzt seit 2,5 Jahren und bin sehr glücklich in dieser Position.
Wenn dir die schönen Dinge doch so viel Freude bereitet haben, warum hast du dann BWL studiert?
Ich glaube, es ist nie verkehrt, was Handfestes zu studieren oder zu machen als Basis. Und ich glaube, das hilft mir. Ich meine, ein BWL-Studium ist sehr zahlengetrieben in der Regel. Oder bei mir war es zumindest sehr zahlengetrieben. Und das ist was mir auch in meiner jetzigen Tätigkeit wahnsinnig hilft. Also ich glaube, ich bin relativ fit mit Zahlen im Kopf rechnen. Ich bin, glaube ich, auch relativ versiert im Verhandeln mit Kunden, wenn es um irgendwelche Deals geht. Und das sind Dinge, die man da schon mitbekommt. Und ich glaube, es geht aber auch nicht unbedingt so im Detail um die verschiedenen Fächer, die man dort lernt. Aber ich denke, in einem Studium allgemein eignet man sich gewisse Fähigkeiten an, selbstständiges Arbeiten, Netzwerk aufbauen und solche Themen. Und das ist, glaube ich, eine Basis, von der ich bis heute gut profitiere.
Und wie hast du dann deine Liebe zum Schmuck weiterverfolgen können? Stichwort Gemologe.
Genau. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man, wenn man in dieser Branche arbeitet, versuchen sollte, da eine solide Basis zu schaffen. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel im beschaulichen Örtchen Idar-Oberstein, ganz im Westen von Deutschland. Es ist leider mittlerweile ein bisschen fast ein trister Ort geworden, weil es nicht mehr so viel Industrie dort gibt. Aber nach wie vor ist es trotzdem die deutsche Hauptstadt der Edelsteine und da ist auch die Deutsche Gemologische Gesellschaft ansässig. Und dort habe ich zum einen eine Ausbildung zum Diamantgutachter gemacht und dann weiterführend auch eine zum Gemologen. Die Gemologie ist die Wissenschaft der Edelsteine und somit ein Teilbereich der Mineralogie. Und ja, das ist im Prinzip wie ein kleines Studium, was ich da dann nochmal gemacht habe, auf höchstem Niveau. Also das ist wirklich das Institut im deutschsprachigen Raum, wo man das Ganze lernen kann und darf. Die haben eine unfassbar beeindruckende Sammlung an Dingen, die man sich dort anschauen kann. Da angeschlossen ist auch das Deutsche Gemologische Museum, das ist auch in Idar-Oberstein. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Habe ich sehr viele Dinge gelernt und auch tolle Leute kennengelernt aus verschiedensten Teilen der Industrie. Die kommen dann alle dorthin, ob es jetzt aus Goldschmiedefamilien ist oder jemanden aus dem Juweliersbereich, Diamanthändler, wie auch immer. Und alle treffen sich dann in diesem beschaulichen Ort Idar-Oberstein. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
Sind dir auch noch so ein paar Steine in besonderer Erinnerung geblieben?
Ja, man diskutiert schon auch, gerade bei Diamanten gibt es wirklich so historisch relevante Steine. Ob das jetzt der Hope-Diamant ist, ob das der grüne Dresden-Diamant ist, der im grünen Gewölbe liegt und auch zum Glück damals nicht weggekommen ist bei diesem schlimmen Einbruch. Das sind schon so Sachen, die man auch kennt, wenn man in dieser Branche arbeitet, ja, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Man hört davon und umso schöner ist es dann, wenn man dann Leute kennenlernt, die vielleicht eins dieser Stücke schon mal in der Hand hatten oder bei einem, jetzt wenn wir zum Thema Auktionshaus gehen, jetzt habe ich Leute kennengelernt, die Schmuckstück, über die ich da in der Theorie gelernt habe, die dann vielleicht irgendwann mal bei Sotheby's versteigert wurden und dann lerne ich jetzt Kollegen kennen, die damals beteiligt waren bei diesen Sachen. Das ist wahnsinnig spannend.
Wie spannend, ja. Du, ich habe mal gelesen, dass Diamanten früher gar nicht so sehr als Schmuckstück eingesetzt wurden, sondern als Schleifgerät.
Naja, das Besondere am Diamanten ist, er ist unfassbar hart. Ohne da jetzt zu sehr ins Physikalische zu gehen.
Ach, nee, das
aber es ist, aber es ist, also zum Beispiel, wenn wir uns eine Uhr anschauen, wir reden immer von den Saphirgläsern, das sind synthetische Saphire, die da verbaut werden. Und die haben eine gewisse Härte, das ist eine Mohsche Ritzhärteskala, da haben wir die Stufe 9. Darüber gibt es nur den Diamanten, das ist die Stufe 10. Aber der Unterschied zwischen Stufe 9 und Stufe 10 ist Faktor 140. Ein Diamant ist 140 mal härter als ein Saphir. Und deswegen kann ich einen Diamanten auch nur mit anderem Diamanten schleifen. Heute macht man das eher mit synthetischen Diamanten, früher hat man das aber mit anderen echten Diamanten gemacht.
Und wann hat man den Diamant als Schmuckstück erkannt?
Das schon ganz früh tatsächlich. Einfach aufgrund der besonderen Eigenschaften. Der Diamant hat eine Dispersion, also die Fähigkeit, das Licht zu brechen wie kein anderes Mineral. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht genau datieren, wann das war. Aber mit Sicherheit gab es in der Antike schon die ersten Schmuckstücke mit Diamanten. Und das Besondere daran war immer, dass es einfach wahnsinnig schwer war, den zu bearbeiten. Und umso besonderer war es dann, wenn jemand ein Schmuckstück damit getragen hat. Weil damit hat man gezeigt, man kann sich das auch leisten. Weil zum einen waren die Steine sehr rar, aber zum anderen war die Behandlung einfach auch sehr aufwendig. Und dementsprechend konnten sich das wirklich nur sehr wohlhabende Menschen leisten.
Und wann spielte Schmuck eine Rolle? Wann fing man an, ich würde jetzt feminin davon ausgehen, Frauen an sich zu schmücken, aber du wirst mich gleich eines Besseren belehren, dass Schmuck auch für Männer eine wichtige
Absolut.
Rolle spielt. Ja?
Absolut, also grundsätzlich in der Antike gibt es mit Sicherheit die ersten Beispiele. Und jetzt gerade, weil du das Thema Männer ansprichst, wenn wir uns das Mittelalter anschauen, da waren es die Männer, die den Schmuck getragen haben. Wenn wir uns historische Gemälde anschauen, alte Meister aus der Zeit, schon auch die Frauen, aber jeden Mann, den du auf einem alten Meistergemälde siehst, der hat irgendwo einen Ring am Finger oder ein Collier um den Hals oder eine Brosche zum Beispiel.
Oder so eine Fibel.
Genau, das auch, ja. Und im Mittelalter war das ganz klar ein Zeichen, ein Statussymbol auch für Männer.
Weißt du etwas über die unterschiedlichen Bedeutungen von Schmuck?
Die gibt's schon, aber das hat auch immer mit dem Kulturkreis zu tun, von dem wir sprechen. Also das ist natürlich unterschiedlich, von welchem Land wir sprechen, aber es gibt schon gewisse Bedeutungen oder warum man dann einen Ring an einem gewissen Finger trägt und nicht an dem anderen und was dann die Aussage ist, das gibt's schon.
Und die Farben, spielen die auch eine Rolle?
Ganz genau, Farben spielen auch eine Rolle. Es gibt ja auch unterschiedlichste Farben bei den Edelsteinen. Das ist ja auch das Schöne, was das Ganze ausmacht. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, einen Saphir. Ja, klassischerweise denkt man, ein Saphir ist blau, was auch stimmt. Mhm. Trotzdem gibt es den Saphir auch in verschiedensten anderen Farben. Ja. Die rote Varietät nennt man Rubin, aber ansonsten gibt es einen grünen Saphir, es gibt einen gelben Saphir, es gibt einen transparenten Saphir, den Leukosaphir. Und mit diesen Farben kann man auch durchaus spielen.
Wenn wir mal von den Fakten der Steine zu den Geschichten der Steine wechseln, welche Geschichte ist dir zu einem Stein in besonderer Erinnerung?
Ja, aber ich würde gern auf eine Perle gehen und nicht auf einen Stein. Mhm. Und zwar, wir hatten das große Glück und die Freude, wir durften eine wahnsinnig historisch bedeutende Schmucksammlung versteigern vor einigen Jahren. Die kam aus der Bourbon-Parma-Familie, diese Schmucksammlung. Und darunter war ein Perlanhänger, eine kleine Naturperle. Schätzwert waren damals, wir reden von einem kleinen Anhänger mit einer Perle. Die Perle hatte mit Sicherheit irgendwo 18, 20 mm Durchmesser, was für eine Naturperle schon besonders ist. Das Besondere daran war aber noch viel mehr die Provenienz. Dieser Perlanhänger wurde ursprünglich getragen von Marie Antoinette. Und Provenienz spielt ja auch in der Kunst eine große Rolle und beim Schmuck eben auch. Und wir hatten diesen Anhänger damals mit einem Schätzwert von 1 bis 2 Millionen Schweizer Franken in der Auktion, was eine wahnsinnig große Summe ist, eben bedingt durch diese Provenienz. Am Ende ging dieser Anhänger dann allerdings weg, inklusive Aufgeld für über 42 Millionen.
Wahnsinn.
Und das ist so ein Moment, ich erinnere mich dran, ich habe damals noch nicht bei Sotheby's gearbeitet, aber auch damals habe ich das schon verfolgt, das ging auch durch die Medien, weil es einfach was nie Dagewesenes war. Und das sind so die Momente, ja, wo man dann merkt, das ist der richtige Job, den ich hier gerade mache.
Ich habe mich ja auch vorbereitet auf dieses Gespräch. Mhm. Und dann habe ich von einer Geschichte gelesen, von einem Mann, der jahrelang als Schatzsucher getaucht ist, um was zu finden?
Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Und zwar, es ging um ein spanisches Schiff, das in Südamerika Gold geladen hatte. Gold und Smaragde. Und dieses Schiff ist dann gesunken irgendwann, ich glaube in der Südsee irgendwo, und es gab einen amerikanischen Herrn, der hat sein Leben dieser Schatzsuche gewidmet und hat da, ich glaube 20, 30 Jahre hat er verbracht und natürlich wahnsinnig viel Geld investiert, auch in die ganze Geschichte, dieses Wrack zu finden, und tatsächlich hat er es geschafft. Und es war Gold geladen und es waren Smaragde geladen von einer ganz besonderen Qualität, und um diese Schatzsuche zu finanzieren, hat es Geld eingesammelt von verschiedenen Leuten und dann wurde eben der Schatz entsprechend auch aufgeteilt an diese Finanziers von der ganzen Geschichte. Aber er hat sich einige Stücke auch behalten, unter anderem einen Smaragd, und da hat er dann einen Ring machen lassen für seine Frau.
Ach, wie schön.
Genau. Und dieser Ring wurde dann vor 2 Jahren, glaube ich, war das bei Sotheby's in New York, versteigert für einen guten Zweck. Und zwar, ich glaube, es ging um Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Ich glaube, das war der Zweck tatsächlich. Und das auch unabhängig von diesem Charity-Aspekt. Charity zieht natürlich auch immer besondere Kunden an, was auch schön ist, wenn es für die gute Sache ist. Aber auch die Geschichte dahinter war so beeindruckend, dass wir da einen ganz tollen Preis erzielen konnten am Ende.
Sag mal, macht das den Wert eines Steins aus? Also sowohl Karat und Lichtdurchlässigkeit, Reinheit, du wirst das alles viel besser wissen als ich. Und auch die Geschichte?
Ja, das sind alles Faktoren. Also es ist die Seltenheit. Das Material muss eine gewisse Beständigkeit haben. Das ist ein weiterer Faktor. Provenienz ist ein riesiger Faktor. Und auch die Nachfrage. Nur weil etwas selten ist, das kommt manchmal auch vor, wenn es im Moment nicht nachgefragt wird, weil sich zum Beispiel die Mode ändert, habe ich dementsprechend keinen hohen Preis in dem Moment. Aber wenn diese ganzen Faktoren zusammenkommen und Provenienz ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dann kann ich einen schönen Preis erzielen.
Da habt ihr doch auch mal so eine ganz verrückte Auktion gehabt mit einer Cartier-Uhr. Cartier Scheich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Ganz genau richtig, Cartier Scheich, ja. Das ist auch eine schöne Geschichte, tatsächlich gibt es bei mir immer wieder viele schöne Geschichten zu erzählen. Ich habe einen ganz lieben Kollegen in Paris, Benoit. Benoit ist Head of Watches in Paris. Und Benoit hat in einem Buch über Cartier-Uhren, über diese Uhr gelesen. Diese Uhr wurde in einer ganz kleinen Stückzahl nur produziert und die konnte man nie kaufen. Die wurde verliehen, wenn jemand zweimal hintereinander die Rallye Paris-Dakar gewinnen konnte. Zweimal hintereinander.
Ist das geglückt?
Es ist 3 Menschen geglückt. Und diese 3 Menschen haben diese Uhr bekommen. Und Benoit fand das wahnsinnig spannend, hat dann da recherchiert, hat sich da richtig reingekniet in die ganze Thematik und hat rausgefunden, eine von diesen Familien hat noch diese Uhr. Und er hat dann rausgefunden, wer die Familie ist, hat die Familie kontaktiert und hat ihnen eben gesagt, wir sehen einen ziemlichen Hype gerade, was Cartier-Uhren angeht, mechanische Cartier-Uhren aus den 70er, 80er Jahren. Und Benoit hat es dieser Familie erklärt und hat gemeint, ich glaube, ihre Uhr ist wirklich was Besonderes im Moment und da könnten wir einen guten Preis erzielen. Und dann haben die sich darauf geeinigt, die Uhr in die Auktion zu geben und wir haben sie dann für einen Millionenpreis versteigert am Ende des Tages.
Sag mal, apropos Geschichten erzählen, die Geschichte zu deiner Fliege, die haben wir noch nicht geklärt. Jetzt denkt jeder, du hast eine Fliege um den Hals hängen, aber du hast sie am Revers.
Heute trage ich Maiglöckchen tatsächlich, ja. Keine Fliege. Als ich damals in Regensburg bei dieser Pfandleihe gearbeitet habe, damals noch als Schüler, hat mir eines Tages meine Chefin eine kleine Brillantfliege ans Revers gesteckt. Und ich habe immer schon gern Sakkos getragen und am Revers schaut es natürlich auch schön aus. Er hat gesagt, damals, Philipp, ich glaube, sowas solltest du tragen. Und daraus hat sich mittlerweile wirklich eine Passion entwickelt. Also letztens hat mich jemand anders gefragt, wie viele Broschen ich tatsächlich im Moment habe. Und ich kann es dir gar nicht sagen, irgendwas zwischen 20 und 30 würde ich sagen. Und ich kann auch nicht aufhören, Broschen zu kaufen. Immer wenn ich was Kleines sehe, gerne kleine Tiere oder heute eben die Maiglöckchen, die ich trage, dann kaufe ich das und freue mich jeden Tag tatsächlich eine Brosche zu tragen.
Und das Maiglöckchen hier passend zu der Auktion im Mai.
Genau.
Ganz besondere Schmuckstücke hat ja auch ein Herr getragen, mit dem du quasi deine Karriere hier bei Sotheby's begonnen hast. Karl Lagerfeld. Ich bin da ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Diese große Auktion, würdest du mir von der und von den Besonderheiten erzählen? Ich habe schon gehört, dass er iPods, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, gesammelt hat.
Unbedingt, unbedingt, sehr gerne. Ja, das ist für mich auch etwas Besonderes, auch in meiner Karriere. Als ich bei Sotheby's angefangen habe, habe ich meinem damaligen Chef relativ früh gesagt, ich würde gern Auktionator werden. Er hat zu mir gesagt, Philipp, das kann ich mir gut vorstellen, aber das muss man sich verdienen. Nicht jeder wird Auktionator, jeder würde gern werden, aber nicht jeder wird's. Er hat gesagt, sei mal ein paar Jahre bei uns und dann gucken wir uns das mal an und dann schauen wir mal, ob sich da irgendwo eine Möglichkeit ergibt. Die hat sich dann überraschend schnell ergeben, weil wir die Karl-Lagerfeld-Auktionen hatten, unter anderem eine davon eben in Köln. Und somit hieß es, wir brauchen Auktionatoren, die bilingual auktionieren können, also Deutsch und Englisch. Und das war meine Möglichkeit. Dann habe ich in London eine kurze Ausbildung bekommen zum Auktionator. Es ging relativ schnell tatsächlich und dann durfte ich hier debütieren bei Karl Lagerfeld, was natürlich eine tolle Auktion war. Das Medieninteresse war gigantisch, es waren schöne Stücke, es gab zu jedem Stück gab es Geschichten zu erzählen und es war auch durchaus kurios, was es dort alles gab, also von dekorativer Kunst, die er hatte, über seine Kleidungsstücke, hunderte von Sonnenbrillen, Handschuhe und eben iPods. Es gibt diese Geschichte, dass Herr Lagerfeld einen sehr vielfältigen Musikgeschmack hatte und auf jedem iPod immer nur ein Album hatte.
Weil oh, er mochte ist das noch drauf?
Er mochte es nicht, nein, das ist nicht mehr drauf, weil wir durften das dann aus rechtlichen Gründen nicht mit der Musik versteigern, weil das gekoppelt war an seinen iTunes-Account.
Ach so, ach
ganz
wie
genau.
Schade.
Und dementsprechend wäre mit Sicherheit interessant gewesen, das alles zu kaufen und dann zu gucken, okay, man lässt sich überraschen, heute nehme ich mal den Pinken und gucke, was da für eine Musik drauf ist. Nein, das war leider ohne Musik. Aber es waren hunderte von iPods.
Aber wie witzig, das ist ja quasi wie eine CD-Sammlung.
Sehr exzentrisch, genau. Ja, sehr exzentrisch, der Herr Lagerfeld.
Und war auch besonderer Schmuck dabei?
Schmuck hatten wir tatsächlich nicht. Nein, keine Schmuckstücke. Wir hatten aber ansonsten alles andere, was man sich vorstellen kann. Also bis hin zu den Möbeln, Katzenspielzeuge für seine Choupette. Alles, was man sich vorstellen kann.
Ich habe mal gerüchteweise gehört, dass der ganze Erlös auch an Choupette an seine Katze gegangen ist. War da was dran?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, aber es gab einen Nachlassverwalter, mit dem wir, ich kenne nur diese Gerüchte, also wir hatten mit dem Nachlassverwalter zu tun und gerüchteweise ist irgendwas für die Katze abgefallen, aber das kann ich leider nicht bestätigen, weil ich weiß es einfach nicht.
Irgendwann im Laufe meiner Podcaster-Karriere werde ich es mal rausfinden.
Vielleicht wird es irgendwann mal rauskommen, ja, würde mich auch interessieren.
Was hat er denn für Kunst gesammelt?
Ich kann mich unter anderem erinnern, es gab verschiedene Auktionen an verschiedenen Auktionsstandorten und was wir hier in Köln hatten, das hat mir sehr gut gefallen, waren gemalte Filmplakate aus den 1920er und 1930er Jahren. Ganz toll, wirklich richtig schön. Also wirklich und hunderte auch hier wieder. Ja. Also wirklich in Mengen hat er das gesammelt und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. So ein bisschen Art Deco inspiriert. Schöne Stücke.
Und sag mal, Debüt bei Karl Lagerfeld. Also alle Augen sind auf dich gerichtet. Ich meine natürlich, du bist ein total cooler Typ und so, aber warst nicht auch ein bisschen aufgeregt?
Natürlich, immer. Selbst bei Charity-Auktionen. Ich glaube, wenn
da
man
warst
keine,
du nicht aufgeregt.
Doch,
das habe ich gemerkt.
Och, doch,
du hast aufgeregt. Mich um den Finger gewickelt.
Das mag sein, um meine Nervosität zu überspielen vielleicht. Ich glaube, es gibt niemanden, der gar nicht mehr nervös ist bei sowas. Gerade bei den großen Auktionen. Also bei Lagerfeld war ich auf jeden Fall nervös. In der Regel... Oder was ich jetzt gelernt habe oder gemerkt habe, relativ schnell, wenn man dann in seine Routine kommt, und das ist eben das, was wir in den Trainings auch lernen, und wenn man dann in dieser Routine drin ist, dann gibt einem das eine gewisse Struktur und dann fällt die Nervosität auch ab und dann fängt man an zu funktionieren, weil am Ende des Tages geht es ja darum, die Stücke dann bestmöglich zu verkaufen und dann kommt man in diesen Modus. Aber ganz klar, also kann mir keiner erzählen, dass er nicht nervös ist bei so einer Auktion.
Hättest du denn einen Tipp für mich, wie man Nervosität abbaut? Hast du da so ein Mantra oder vielleicht irgendeinen Stein in der Tasche? Irgend so ein Glücksbringerstein?
Ich habe tatsächlich schon einen etwas besonderen Hammer. Ich habe einen schönen Hammer aus Rosenholz und ein befreundeter Goldschmied von mir hat mir unten in den Griff einen Aquamarin eingearbeitet, weil der Aquamarin, es gibt gewisse Eigenschaften, die manchen Edelsteinen zugesagt werden und dem Aquamarin wird zugesagt, dass er gut ist für die Augen. Ah. Und dann dachte ich mir, als Auktionator kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen was noch, wenn man seinen Augen etwas nachhilft und dann habe ich den einarbeiten lassen und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich drauf. Das ist ein Einzelstück, mein Hammer.
Oh, den brauche ich auch, den Aquamarin.
Der hilft immer. Und ansonsten
Vorbereitung. Ist das was für die Ohren?
Mit Sicherheit. Müsste ich jetzt recherchieren, was das genau ist.
Das ist so eine Hausaufgabe.
Ich kümmere mich drum.
Stein für die Ohren. Zu der Auktion komme ich dann auch.
Ich kümmere mich drum.
Und hat denn jeder Auktionator seinen eigenen Hammer?
Viele ja. Also es gibt auch welche von der Firma, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das benutzen auch manche. Aber für viele ist es schon auch so ein kleiner Talisman, sag ich mal. Ja.
Und glaubst du denn auch, also jetzt wird es natürlich ein bisschen esoterisch, ja, das darf man wahrscheinlich einen Gemologen nicht fragen, aber glaubst du an die Kraft des Steines?
Ich denke mir mal, es schadet nicht.
Ja,
Schaden tut es mit Sicherheit nicht, genauso wie Heilsteine im Wasser. Fair enough, schadet nicht, kann man gerne machen. Ob es dann am Ende des Tages was bringt,
findet man ja nicht heraus.
Genau, ne? Genau. Okay. Nein, aber schaden wird es mit Sicherheit nicht.
Noch eine Blockbuster-Auktion, Freddie Mercury.
Ja, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich, aber vielleicht, weißt du, was wir machen? Ich recherchiere, was der beste Stein ist für die Ohren und das schenke ich dir dann zu deinem Jubiläum, weil ich habe ja gehört, du hast 200. Jubiläum, die 200. Folge.
Och, bist du ein Schatz, dankeschön. Ja, heute hier mit dir ist meine 200. offiziell 200. Folge. Aber, weißt du was, die strömen einfach ein bisschen später aus, weil das so spannend ist mit dir.
Das ist sehr süß, vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen.
Lass ich mich wieder.
Aber den Stein bekommst du trotzdem.
Jetzt bin ich ein bisschen verlegen und weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt
habe ich dir aus dem Konzept gebracht. Bisschen.
Das ist, glaube ich, auch noch nie passiert. Aber zur 200. Folge. So was.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury, genau, komm. The show must go on.
Sehr passend, ja.
Ja. gesammelt, konnte noch was. Also eigentlich stelle ich mir immer vor, und die Auktionen, die ich so miterlebt habe, sind, ich liebe Auktionen, by the way. Ich liebe sie, weil da eben schon auch irgendwie viel Stimmung ist, aber man kriegt auch so ein bisschen was Gediegenes mit. Man kriegt viele Menschen mit, die sich eben für was Besonderes interessieren. Man kriegt deren Leidenschaften mit. Aber bei Freddie Mercury könnte ich mir vorstellen, dass es so richtig, ja, richtig rhythmisch zugeht, voller Power und so. Warst du bei der Auktion dabei?
Nein, aber wir hatten in London, in der New Bond Street, wo wir dieses riesige Büro haben, es gab ein Takeover von Freddie Mercury. Wir haben alle Schauräume, die wir haben, haben wir mit den Stücken aus den verschiedenen Auktionen, das war eine ganze Reihe von Auktionen, haben wir dekoriert und es war beeindruckend. Ich bin extra mit meiner Frau am Wochenende nach London geflogen, weil ich gesagt habe, Schatz, das müssen wir uns anschauen. Das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Das kann man sich nur da anschauen. Und das war fabelhaft. Und ich hatte das große Glück, dass ich ein paar Leute kenne, die bei verschiedenen Bereichen dieser Auktionen involviert waren. Und wir haben eine ganz tolle Führung dann auch bekommen durch diese Ausstellung. Und das war wirklich beeindruckend. Also dieses Stück. Ich durfte diesen besonderen Schnurrbartkamm, hast du die Geschichte mitbekommen? Den durfte ich auch in der Hand halten. Das war sehr spannend. Das war der Gipfel des exzentrischen Lebens, der Herr Mercury. Er hatte einen Kamm aus Sterling-Silber, einen kleinen Kamm, ich sag mal 4 Zentimeter lang, von Tiffany aus Sterling-Silber. Und damit hat er sich seinen Schnurrbart gekämmt. Und den hat er immer in seinem Portemonnaie mit sich getragen. Schätzwert in der Auktion waren, ich glaube, 200 bis 300 Pfund. Und ich habe die genaue Summe nicht mehr im Kopf, aber es ging Richtung 100.000 Pfund, was der am Ende gebracht hat. Also es war ja kurios. Aber das war so kurios, dass natürlich auch alle Medien drüber gesprochen haben. Also was Sie möglich lesen können. Der Schnurrbart kam von Freddie Mercury und hatte ein riesiges mediales Interesse. Und das war ein tolles Stück und ich durfte ihn in der Hand halten.
Hättest du einen Schnurrbart, hättest du dich auch gekämmt.
Vielleicht hätte ich es gemacht. Ja, bin mir jetzt heimlich nicht so sicher. Weiß ich nicht.
Ist das denn generell so, dass man bei solchen Stücken oder bei Schmuckstücken eher ein bisschen konservativer ansetzt?
Absolut, ja. Das Schöne in einer Auktion ist natürlich, wenn wir diesen Effekt haben, dass wir mehrere Interessenten haben, die sich dann hochsteigern. Und wir hoffen natürlich dann auch irgendwann mal, dass die emotionale Komponente überwiegt und die Kunden nochmal einen Schritt weitergehen, weil sie ein Stück unbedingt haben wollen. Das ist, muss man ganz klar sagen, das ist natürlich der Punkt, wo wir hinwollen. Und es gibt statistische Untersuchungen, je niedriger wir anfangen, desto mehr Leute habe ich, die sich registrieren, die mitbieten. Und das extreme Beispiel davon sind die Norris Surf Lots. Also ich erinnere mich, wir haben in New York mal einen gelben Diamanten mit einem Schätzwert von 10 bis 12 Millionen versteigert ab einem Dollar. Und es hat wunderbar funktioniert. Das hat den Preis gemacht am Ende. Ja. Mhm. Das setzt natürlich ein großes Vertrauen der Einbringer uns gegenüber voraus. Wir haben natürlich auch schon einfach gewisse Stücke, wo wir dann zeigen können, schauen Sie her, natürlich ist ein Risiko da, dass es dann für etwas weniger weggeht. Aber wir haben einfach schon gewisse Erfahrungswerte und können sagen, das funktioniert, das System. Weil das, was uns auszeichnet als internationales Auktion, das ist natürlich, dass wir die Reichweite haben, auch die Kunden auf der ganzen Welt anzusprechen mit sowas. Bei einem kleinen Auktionssatz ist mit Sicherheit eine Gefahr da, dass das dann einfach unterm Wert weggeht. Und das wollen wir ja genauso wenig wie die Kunden. Aber das war auch wieder eine Geschichte, das ging extrem durch die Medien, weil dann berichtet wurde, Sotheby's verkauft diesen tollen Diamanten ab einem Dollar.
Und spürst du es, wenn dieser ekstatische Moment kommt, dass die Gäste auf einmal anfangen, nur noch um die Emotionen zu steigern?
Ich behaupte mal ja. Ich kann es kaum beschreiben, aber man muss es fühlen. Und ich kann jede Hörerin, jeden Hörer wirklich nur einladen, gehen Sie mal zu einer Live-Aktion. Schauen Sie sich das an, ob jetzt bei einem kleinen Haus oder bei einem großen Haus, vollkommen egal. Aber das ist was Magisches. Nicht immer, aber es gibt diese magischen Momente und das wäre eben dieser magische Moment, den du jetzt ansprichst. Und das ist was ganz, ganz Tolles und Besonderes und das muss, sollte man wirklich mal miterleben. Es ist sehr entertaining.
Und könnt ihr das auch kuratieren, zum Beispiel im Fall von Freddie Mercury, dass dann ein besonderes Lied noch die Auktion untermalt?
Genau, das gab es bei Freddie Mercury auch. Das kann man sich, glaube ich, auf YouTube anschauen, als die ganzen Mitarbeiter da auf die Tische gehämmert haben und We Will Rock You gesungen haben. Das kann man und man kann sogar bei der Gestaltung der Auktion das ein bisschen beeinflussen. Ich kann zum Beispiel, ich weiß ja im Prinzip im Vorfeld schon, das ist ein Lot, das mehr Aufmerksamkeit erregt oder eins, das etwas weniger Aufmerksamkeit erregt. Und man kann die Lot-Reihenfolge dann so gestalten, dass ich wirklich die Aufmerksamkeit der Leute im Saal darauf hinlenke, zu diesem einen Lot.
Ach, da hast du Einfluss drauf. Wann welches los?
Der Head of Sale, ja, oder die Head of Sale.
Ja, ja. Das bist du ja, ne?
Genau, in dem Fall.
Und kuratierst du auch die Auswahl einer Auktion?
Ja, definitiv. Wobei man schon sagen muss, natürlich gibt es gewisse Vorgaben, meistens monetärer Art, was eine Auktion am Ende bringen muss. Ist ja ganz klar, am Ende des Tages müssen wir auch Geld verdienen.
Ach, da kommt der BWLer durch.
Da kommt dann, da hilft es auch, BWLer zu sein. Ja, also das ist ganz klar. Natürlich würde ich mich gerne so viel wie möglich kreativ ausleben bei dem, aber es geht halt nicht. Es gibt gewisse Grenzen. Aber innerhalb von diesen Grenzen kann man sich dann schon bewegen und kann man auch dann seine Auktion kuratieren, was auch schön ist, wenn man das schafft, eine kuratierte Auktion zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt halt auf mein Feld zurückgehe, am einfachsten wäre es, wenn ich eine Auktion hätte mit 100 Diamantringen und die sind konservativ bepreist. Dann weiß ich, die werden sich zu 100% verkaufen. Da ist kein großes Risiko dabei. Aber es ist natürlich langweilig. Ich weiß zwar, ich würde dann meine monetären Vorgaben erfüllen, aber das interessiert ja niemanden oder da wird sich keiner durchklicken, außer vielleicht die Händler. Und deswegen ist es schön, wenn ich natürlich ein paar Diamantringe drin habe, aber dann habe ich ein bisschen Antikschmuck, dann habe ich vielleicht ein paar Stücke mit einer historischen Provenienz, wo ich was erzählen kann. Dann habe ich vielleicht signierte Schmuckstücke von Cleef & Arpels aus den 70er Jahren. Ist gerade extrem nachgefragt. Dann habe ich vielleicht ein paar Uhren mit drin. Und das macht dann für mich eine vollkommene und schöne Auktion aus.
Wie viel Zeit hast du denn, eine Auktion vorzubereiten?
Es kommt darauf an, wie viele ich habe. Ja, ich meine, wenn ich eine im Jahr habe, dann habe ich theoretisch ein Jahr, wobei das nicht ganz stimmt, weil es gibt ja auch andere Auktionen. Also ich arbeite nicht nur für meine eigenen Auktionen, sondern ich arbeite auch mit für das Team in Genf für die Auktionen. Ich arbeite für meine Kolleginnen und Kollegen in Paris und füttere andere Auktionen auch und bin dann auch vor Ort und helfe mit, die Sachen dann zu verkaufen. Es gibt ja immer diese zwei Phasen. Es gibt die Vorbereitungen der Auktion, wenn ich sozusagen Ware heranschaffe für die Auktionen. Und dann geht es darum, die Sachen auch zu verkaufen. Also das sind diese beiden Felder, auf denen wir tätig sind als Experten.
Wie schaffst du denn Ware heran?
Ich meine, oh Gott, Ware heranschaffen, das hört sich jetzt wie auf einem Viehmarkt an. Das sollte ich
du
vielleicht
gehst
schön
ja nicht tauchen nach irgendwelchen Goldschätzen, die da seit 200 Jahren liegen.
Nein, wir haben in Deutschland und in Österreich ein großes Netzwerk an Büros. Ich bin regelmäßig in diesen Büros unterwegs, alle 6 bis 8 Wochen, sage ich mal. Und wir machen Beratungstage, wir nennen das einen Sweep. Und an diesen Tagen habe ich dann Termine. Die Büros organisieren mir die Termine und dann treffe ich im Halbstundentakt Kunden und schaue mir an, was die mitbringen. Auf der anderen Seite gibt es Kunden, die uns direkt kontaktieren, entweder sie im Büro einfach anrufen, ganz klassisch vorbeikommen oder auch über unsere Online-Plattform und dann Schätzungen erfragen. Das wird dann an irgendeinem Punkt auch an mich weitergeleitet, dann gucke ich mir das an. Es gibt größere Sammlungen, wenn wir Kunden tatsächlich zu Hause besuchen, manchmal auch im Team mit anderen Experten, weil es um verschiedene Felder geht. Manchmal geht es ja nicht nur um Schmuck, dann gibt es vielleicht auch um Kunst, die an der Wand hängt oder noch um Möbel. Und dann bin ich in einem Team im Verbund mit anderen Experten unterwegs. Und das sind so die Arten, wie ich dann in Kontakt komme mit den Kundinnen und Kunden.
Dann werd doch mal konkret. Für welche Auktion bist du denn so in der nächsten Zeit tätig?
Also mein Highlight, wie zuvor schon besprochen, ist natürlich Genf. Das ist ganz klar. Und Genf sind auch die hochwertigsten Auktionen, die wir haben. Hochwertig im Sinne von die teuersten Produkte, die wir dort verkaufen. Und ansonsten steht Paris und London an für mich.
Darfst du schon von ein paar Objekten berichten, die wir sehen werden und vielleicht wieder eine schöne Geschichte dazu erzählen?
Ich habe tatsächlich eine schöne Geschichte. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Schmuck. Wir haben viel über Schmuck gesprochen, aber ich bin ja auch Experte für Uhren. Und ich habe eine Indiana Jones Geschichte für dich. Wir dürfen jetzt eine wunderschöne Uhrensammlung anbieten von einer Kundin aus Deutschland, so, um das mal allgemein zu halten. Die Uhren kommen von ihrem Mann und der Mann hat in den 90er und 2000er Jahren hat er hauptsächlich Audemars Piguet gekauft. Audemars Piguet ist heute einer der größten Uhrenhersteller, die wir weltweit haben. Zu der Zeit würde ich jetzt mal sagen, noch nicht ganz so populär. Also schon auch ein Luxusuhrenhersteller, aber nicht ganz so populär wie heute. Und dieser Herr hatte das große Glück, dass er befreundet war mit einem Händler und dieser Händler hat ihm dann immer schöne Nummern vermittelt. Und bei einer Uhr geht es ja nicht nur um die Uhr an sich, sondern wenn es eine limitierte ist und ich habe noch eine schöne Nummer, zum Beispiel die Nummer 1 von 50, dann ist es natürlich nochmal etwas, was besonders wert ist. Und wir haben diese Kundin zu Hause besucht, eine Kollegin von mir oder zwei Kolleginnen von mir und ich. Wir saßen im Hobbyraum ihrer Söhne. Ich habe auf einer Tischtennisplatte gearbeitet. Im Hintergrund war Graffiti von den Söhnen der Dame, die mittlerweile auch schon im Erwachsenenalter sind. Und die Dame hat uns erstmal Kaffee angeboten aus einer vergilbten Thermoskanne. Es war sehr nett und wir saßen in diesem Keller und ich habe an der Tischtennisplatte gearbeitet und dann hat sie angefangen, mir Uhren vorzulegen. Und bei der ersten dachte ich mir nur so, oh schön, ist interessant, oh wow, Nummer 1, okay, dann die nächste. Und am Ende hatte ich 20 Uhren vor mir liegen und die meisten waren wirklich wow Uhren. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Vor allem dieses Setting war so surreal. Also sowas hätte man nicht da erwartet. Und dann in dem Keller sitzend und dann diese wirklich herzensgute, nette alte Dame, die mir immer den Kaffee nachgeschenkt hat. Und ich habe dann vor mich hingearbeitet und wir haben dann eine Evaluation gemacht. Das heißt, ich habe die ganzen Daten nur aufgenommen, wir haben das Ganze bewertet, haben ihr ein entsprechendes Dokument geschickt. Sie hat sich dann relativ schnell auch entschlossen, das zu verkaufen. Und dann war ich wieder bei ihr, um die Sachen abzuholen. Dann hat sie gesagt, hey Demeter, ich habe da noch ein bisschen geguckt im Keller. Ich habe da noch so Boxen gefunden. Weil, das muss ich auch dazu sagen, bei einer Uhr ist es zum Beispiel immer ganz wichtig, ob ich nur die Uhr habe oder ob ich vielleicht noch die Originalbox habe oder vielleicht sogar noch das Originalzertifikat. Und je älter die Uhr ist, desto seltener ist es, dass ich dieses, manche Sammler sagen, auch Fullset habe. Dann sind natürlich in dem Moment meine Augen groß geworden und ich habe gesagt, ach, interessant, lass uns doch mal schauen. Und dann hat sie mir zum Beispiel von dem Highlight der Sammlung, das ist eine Royal Oak Offshore von Audemars Piguet in Platin, da wurden nur 7 Stück jemals produziert. Die Nummer 7 kam vor einigen Jahren bei einem anderen Auktionshaus schon mal auf den Markt und wir haben jetzt die Nummer 1.
Wow.
Und von dieser Uhr hat sie mir dann die Box strahlend vorgehalten. Dann habe ich noch mehr gestrahlt als sie. Dann hat sie zu mir gesagt, jetzt freuen Sie sich aber, Herr Demeter. Dann habe ich gesagt, Frau so und so, Sie sollten sich freuen, weil das ist bares Geld, was wir jetzt hier in der Hand halten. Ein Sammler wird dadurch mit Sicherheit nochmal einen Bieterschritt mehr zahlen oder bereit sein, das zu zahlen, weil wir einfach dieses Fullset haben, weil das Zertifikat ist auch aufgetaucht. Und ich habe dann noch tatsächlich geholfen, und deswegen sage ich Indiana Jones Moment, ich habe dann geholfen, in diesem Keller noch zu suchen. Und wir haben noch mehr Boxen und Zertifikate gefunden. Und am Ende war sie freudestrahlend, ich war freudestrahlend. Und das war wunderbar, ist eine ganz tolle Geschichte. Und wir freuen uns jetzt sehr, wenn diese ganzen Uhren in die Auktion gehen und dann auf den Markt kommen.
Gibt es unterschiedliche Schmuck- und Uhrensammlertypen? Den Liebhaber oder den Strategen oder den Investor?
Absolut, ja. Stichwort Investor, ich glaube, das ist ein Thema, was zum Beispiel bei Uhren noch viel extremer ist. Gibt es beim Schmuck auch, aber bei Uhren ist es noch extremer. Auch bedingt durch diesen Hype, den wir gesehen haben 2021, 2022, das war so der absolute Peak auf dem Uhrenmarkt. Das hat sich dann ein bisschen abgekühlt, aber ich sag mal, wir sind ja immer noch einfach auf einem sehr hohen Niveau. Also das ist Jammern auf hohem Niveau, was wir jetzt hier machen. Und zu dieser Zeit hat sich das rauskristallisiert, dass es tatsächlich gerade bei Uhren auch viele Investoren gibt, die dann sagen, ich kaufe mir eine gewisse Uhr und lege sie mir in den Tresor, trage sie nicht und schaue mir dann an, wie sich der Wert entwickelt. Das gibt's. Da kommt auch wieder der BWLer durch. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber ich finde es schade.
Ich auch.
Ganz ehrlich bin, ich finde es schade. Weil das Schöne an den Produkten, mit denen ich zu tun habe, ist ja, dass man es tragen kann, dass man sich daran erfreuen kann, ob es jetzt ein Schmuckstück ist, ob es eine Uhr ist. Und dafür sind die Sachen ja auch gemacht.
Und du hast ja eben auch von der Perle erzählt. Ich meine, ich habe das über Uhren auch mal gelesen. Sie müssen doch getragen werden, damit sie nicht an Funktion oder Wertigkeit einbüßen.
Genau, also du sprichst jetzt über mechanische Uhren und du hast vollkommen recht. Wenn ich mir eine mechanische Uhr anschaue, da ist eben eine gewisse Mechanik dahinter. Das Ganze ist auch geölt. Und wenn ich so eine Uhr habe und die liegt 20 Jahre nur in der Schublade, kann es sein, dass das Öl verharzt. Und wenn ich sie dann wieder trage, dass irgendwas verklumpt und vielleicht sogar das Werk kaputt macht. Das stimmt. Also Uhren sollten getragen werden oder zumindest regelmäßig überholt werden. Und manchmal hilft dann schon ein bisschen nur eine neue Dichtung rein und ein bisschen ein paar Tropfen Öl. Aber das sollte auch von einem Profi gemacht werden, definitiv.
Apropos Öl. Ich habe mal gelesen, dass manche Menschen auch versuchen, mit sehr interessanten Rezepturen seinen Schmuck aufzuwerten. Also man kann Juwelen ölen, harzen, über Feuer halten und so,
ja.
Da gibt es doch.
Ja, bitte nicht machen. Entschuldigung, da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung dazu. Bitte nicht selbst experimentieren. Ja, das stimmt. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn wir uns einen Smaragd anschauen. Smaragde, und das ist schon überliefert aus der Antike, werden geölt. Das hat mit der Struktur des Steins zu tun. Das Grundmaterial ist relativ porös. Das Öl geht dann in die feinen Fissuren rein. Im Ergebnis wird der Stein klarer und die Farbe wird intensiver. Das haben die alten Griechen schon gemacht mit Olivenöl. Heute würde man kein Olivenöl mehr nehmen, weil das wird irgendwann ranzig, sondern man würde ein synthetisches Öl nehmen. Trotzdem bitte nicht selbst machen. Ölen ist noch eine Sache, da kann nicht viel passieren, aber sobald ich anfange, Dinge zu erhitzen oder irgendwas anderes, da ist einfach die Gefahr da, dass ich viel kaputt mache. Also bitte zu einem Profi gehen und selbst reinigen, bitte vorsichtig. Ja, es gibt viele Menschen, die haben zu Hause Ultraschallreinigungsgeräte. Das kann ich ja nehmen für Diamantschmuck, ist überhaupt kein Problem. Ja, also wenn es eine goldene Schiene ist oder eine Platinschiene mit einem Diamanten drin, da kann nichts passieren. Überhaupt kein Thema. Sobald ich da mit einem Farbstein reingehe, kann es sein, dass schon was kaputt gehen kann. Zum Beispiel bei einem Smaragd kann es gefährlich sein. Durch die poröse Struktur kann es sein, dass der Stein einen Riss bekommt und am Ende mache ich was kaputt und eigentlich wollte ich dem Schmuckstück was Gutes tun. Aber weißt du, was ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, und das sage ich meiner Frau auch immer, wo nichts passieren kann, ist, wenn ich den Schmuck nehme, ich lege ihn in lauwarmes Wasser ein mit ein bisschen Seife, lasse ihn da einweichen, gehe mit einer weichen Zahnbürste drüber, bürstel das ab, danach gut abspülen und dann abtrocknen, dass es keine Kalkflecken gibt. Da kann nichts passieren.
Ich habe auch mal was von so einer Zuckerlösung gelesen, die soll auch für einen extra Glanz sorgen. Naja,
also Zucker.
Das so funktioniert.
Zucker weiß ich jetzt nicht. Es gibt bei Silberschmuck gibt's die Salzlösung. Mhm. Und das macht man manchmal, wenn das Silber schwarz wird, dann läuft das an. Das ist eine chemische Reaktion, das oxidiert zu Silberoxid. Und dann kann ich, wenn ich es in Salzwasser einlege, gibt es solche Methoden und dann kann man es wieder reduzieren zu elementarem Silber und dann ist es weg. Das kann man machen, kann auch jetzt nicht so viel passieren. Aber auch da lieber zu einem Profi gehen, zu einem Juwelier gehen, das reinigen und dann weiß man, das ist ganz ordentlich.
Nochmal zurück zu den Sammlern hier vor diesen ganzen Reinigungsthemen, bin ich hier ganz abgekommen. Man muss auch Prioritäten setzen.
Absolut, ja.
Die unterschiedlichen Sammlertypen, wie würdest du sie denn kategorisieren? Ich könnte mir vorstellen, dass du ja auch berätst und dann direkt einchecken musst. Also das ist der.
Ja, genau. Also es gibt den Investor, denke ich, kann man auch ganz klar so nennen. Also der kauft ein Produkt, weil er sich einen Wertzuwachs erhofft und legt es in der Regel in den Tresor und möchte es nicht tragen. Das gibt's mit Sicherheit. Es gibt den Sammler, das ist, also vielleicht fangen wir auf der anderen Seite an, das ist jemand, der einfach Spaß an der Sache hat. Der denkt sich, ach, ich möchte jetzt auch mal eine Brosche haben und kauft sich eine Brosche. Oder man schenkt seiner Partnerin oder seiner Partner ein Schmuckstück und einfach, um einen gewissen Moment zu feiern oder weil man weiß, dass die Partnerin oder der Partner das mag oder eine gewisse Farbe mag. Da ist jetzt noch keine große Sammelleidenschaft dahinter, sondern da geht es einfach um das Stück an sich. Der Sammler ist dann schon so eine Stufe weiter in der Evolution, sage ich jetzt mal. Der hat einen gewissen Gedanken, der hat einen Antrieb, warum er sammelt. Der hat einen Hintergrund, ob es jetzt ist, dass er sagt, mir gefällt Art Deko-Schmuck. Das ist ganz häufig übrigens bei Sammlern, ist das so der erste Schritt, ist so Art Deko-Schmuck, weil es mit am greifbarsten ist. So, ja, ich möchte eine kleine Sammlung an Art Deko-Schmuck haben. Oder jemand sagt, na, ich liebe Cartier-Schmuck aus den 70er Jahren, 80er Jahren, wie auch immer. Und dann fängt man an, in dem Bereich zu sammeln. Also beim Sammler habe ich schon einen gewissen Hintergedanken, eine gewisse Strategie. Es gibt Uhrenkunden, die haben Uhrensammlungen, aber die Uhren müssen aus ihrem Geburtsjahr sein, so zum Beispiel.
Und dann ist die Marke auch egal?
Da ist die Marke eher egal, ja. Mhm. Ja. Aber so dieses Geburtsjahr, das ist ein großes Thema bei den Uhrensammlungen.
Wie beim Wein, einen besonderen starken Jahrgang?
Nicht zwingend, außer wenn es eine neue Referenznummer auf den Markt kommt und es ist zum Beispiel das erste Jahr. Und man kann immer sagen, ja, es ist aus dem ersten Jahr, als diese Uhr 1993 auf den Markt kam und ich habe eine der ersten Modelle. Das ist schon wieder was Besonderes. Oder dann die andere Seite, wenn es eins der letzten Modelle ist. Das gibt's auch wieder. Also bei den Uhrensammlern ist immer dieses Thema discontinued ganz wichtig. Wenn ein Uhrenmodell nicht mehr weiter hergestellt wird, dann ist so die letzte Tranche wiederum interessant für den Sammler.
Und gibt es auch einen Jahrgang, wo bei allen Uhrendesignern so ein neuer Designmaßstab einsetzte oder vielleicht Technikstandard?
Also gerade bei den Uhren gibt es eine Sache, die sehr prägend war. Das ist die sogenannte Quarzkrise. Als zum ersten Mal in den 70er Jahren die Quarzuhren aus Asien auf den Markt kamen und man gesehen hat in der Schweiz, interessant, ich habe ein Produkt, das ist in der Herstellung viel, viel günstiger als das, was wir machen und muss das Kind auch beim Namen nennen, sogar genauer. Mechanische Uhren sind oftmals, es gibt natürlich auch andere, aber sind sehr häufig, wenn ich eher so die einfacheren Modelle mir anschaue, gar nicht so genau. Und dann muss man sie aufziehen oder wenn es mich ein Automatikuhr weg hat, trotzdem kann die mal stehen bleiben und so weiter. Und auf einmal war dieses Konkurrenzprodukt da und das hat die ganze Branche durcheinander gebracht. Es hat dafür gesorgt, dass manche Uhrenhersteller schließen mussten. Es hat dafür gesorgt, dass manche ihr Produktsortiment kurzfristig umstellen mussten, die dann auch einfach Quarzuhren mit ins Sortiment aufgenommen haben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Audemars Piguet, das ist im Übrigen auch eine meiner Lieblingsmarken, muss ich sagen. Die haben etwas sehr Spannendes gemacht. Die haben sich überlegt, nee, wir zeigen, was wir können. Und wir bringen jetzt einfach ein neues, total radikales Uhrenmodell auf den Markt. Ich sag dir gleich auch, warum ich mit dieser Marke so ein bisschen verbunden bin, weil wir da auch eine historisch wertvolle Uhr mal verkaufen durften. 1972 haben die eine Uhr auf den Markt gebracht. Damals hat eine Uhr anders ausgesehen als heute. Eine Uhr war aus Gold, eine Uhr hatte in der Regel ein Lederband und eine Uhr hatte einen Durchmesser von, wenn sie groß war, 35 mm. Würde man heute eher sagen, eine Damenuhr. So. Aber so haben damals die Uhren ausgesehen. Und Audemars Piguet hat damals eine Uhr auf den Markt gebracht, die war in Stahl. Die hatte 39 mm Durchmesser, also sie war riesig. Sie hatte ein extrem eckiges und markantes Design und die haben einfach was komplett Neues auf den Markt gebracht. Das war ein sehr mutiger Schritt, das zu machen, weil auch die Entwicklung viel Zeit und natürlich auch Geld gekostet hat. Aber Jahre später hat sich herausgestellt, dass das genau der richtige Schritt war. Und der hat die Marke zu dem gemacht, was sie heute ist. Genau, und der Designer, der Royal Oak, hieß Gerald Genter, er ist mittlerweile leider verstorben. Und wir hatten das Glück, 2022 seine eigene Royal Oak zu versteigern. Also die Uhr, die er selbst getragen hat und die er sich auch selbst gemacht hat, die war in Stahlgold, aber in einer Kombination, die so nie in den Handel kam. Es war ein Einzelstück, das hat er für sich selbst anfertigen lassen bei Audemars Piguet. Und diese Uhr kam bei uns unter den Hammer und das war auch ein ganz toller und wirklich ja, besonderer Moment, der uns allen sehr in Erinnerung geblieben ist.
So, jetzt Fuchs, pass auf, 2021, 22, da warst du ja schon bei Sotheby's. Warst du an der Auktion beteiligt?
Genau, das war eine der ersten großen Uhrenauktionen, die ich mit betreuen durfte. Das war damals auch das Jahr des Jubiläums der Royal Oak und das war ja schon ein ganz besonderer Moment.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann bist du mir ja noch die Antwort schuldig, warum du Audemars Piguet so grandios findest.
Ich finde diesen Schritt so beeindruckend, damals 1972, als die ganze Branche gestrauchelt hat, zu sagen, nee, wir machen jetzt einfach was Radikales. Und das ist, ich mag es, wenn jemand so eine mutige Entscheidung macht. Und auch wenn es am Anfang eine unpopuläre Entscheidung war, also die Uhren haben sich anfangs nicht so gut verkauft, aber irgendwann kam das dann und dann wurde es sehr erfolgreich und hat die Marke letzten Endes auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Und das finde ich schon, das finde ich beeindruckend, ja.
Wie ist eigentlich der Luxusuhrenmarkt mit der Entwicklung von den ganzen digitalen Uhren umgegangen? Gab es da auch eine Krise oder?
Das ist eine gute Frage. Als das aufkam, diese Smartwatches, haben sich schon viele Gedanken gemacht. Was ist das jetzt? Ist das jetzt die Quarzkrise 2.0, die uns da bevorsteht? Und es hat sich aber relativ schnell gezeigt, nein. Es ist ein ganz anderes Produkt, es ist eine ganz andere Zielgruppe, die angesprochen wird. Und das hatte keinerlei Einfluss auf den Luxusuhrenmarkt oder den Schweizer Uhrenmarkt. Es gab einige Hersteller, die dann auch ein bisschen experimentiert haben mit Smartwatches, wobei die ehrlich gesagt nicht ganz so smart waren wie die von den richtigen Smartwatch-Herstellern. Das waren eher so Hybridmodelle, aber das war auch nur so semi-erfolgreich. Also wir sehen hier, das ist ein komplett anderes Produktsegment, das keinen Einfluss hat auf die Uhrenindustrie, mit der wir zu tun haben.
Und wenn wir jetzt mal auf so ein bisschen popkulturelle Auktionen zu sprechen kommen, könntest du dir auch vorstellen, dass du irgendwann mal die erste Apple Watch mit Originalverpackung unterm Rosenholzhammer hast?
Absolut, mit Sicherheit. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir haben gesehen, ich habe vor kurzem gesehen, dass die ersten iPod-Modelle auch versteigert wurden, die dann noch tatsächlich original verpackt waren. Und so der Ur-iPod von früher und das Ur-iPhone, da gibt es auch, also mit Sicherheit, das ist was, das wird es mit Sicherheit geben, das werden wir sehen.
Und die auch immer original verpackt.
Genau, original verpackt ist ganz wichtig, ja. Weil dann sind wir wieder beim Thema Seltenheit, ja. Also es gab ja, die Produkte wurden ja millionenfach hergestellt. Aber sobald es dann original verpackt ist, weiß ich zum einen, dass natürlich der Zustand tadellos ist und zum anderen ist es nochmal seltener, weil es natürlich einfach eins ist, das niemals jemand geöffnet hat.
Glaubst du, dass man so auch künftige Sammler an ein Auktionshaus binden kann, wenn man mit solchen Produkten wie zum Beispiel dem iPod anfängt oder Sneaker sind ja auch ein großes Thema? Im nächsten Schritt kaufen sie dann vielleicht eine Luxusuhr und so weiter, oder?
Absolut, ja. Das ist schon auch unsere Strategie. Wir haben diese ganzen Bereiche zusammengefasst, das zählt zu Luxury. Also ich bin der Luxury Division zugehörig, im Gegensatz zu Fine Art. Meine Kolleginnen und Kollegen hier aus Köln sind dann eher Fine Art, also Kunstbereich. Und zu Luxury gehört eben Uhren und Schmuck. Es gehören Sneakers mit dazu, Modern Collectibles, Handtaschen, Sportaccessoires, irgendein Baseball aus einem besonderen Spiel und solche Geschichten werden dann in diesen Kategorien versteigert. Und da ist ganz klar eine Strategie dahinter, natürlich. Dass man sagt, jemand, der vielleicht auf Entry-Level bei uns einsteigt und mal ein paar Sneakers kauft und irgendwann kauft er vielleicht eine Uhr und dann idealerweise kauft er in 20 Jahren ein Basquiat. Das ist so das Ideal, das wir uns natürlich vorstellen.
Dann stellt er die Sneaker unter den Basquiat.
Genau, die hat er dann vielleicht noch und hoffentlich sind die dann noch deutlich mehr wert.
Wie laufen denn so die Sneaker? Also ich bin jetzt nicht so sneaker-affin, ich trage ja lieber Stöckelschuhe.
Fair enough.
Wo liegen die denn preislich?
Also es läuft sehr gut tatsächlich. Ich finde ja so Marktmechanismen auch spannend. Also dieser Sneakermarkt, wie das alles so funktioniert, das finde ich wahnsinnig interessant zu sehen. Da kommt vielleicht dann auch wieder der Betriebswirt durch. Und es gibt auch viele Synergieeffekte, also Sneaker und Uhren. Da gibt es ganz viele, also viele Sneakersammler sammeln auch Uhren und vice versa. Das finde ich ganz spannend zu sehen. Und ich durfte mal in Berlin einen Sneakersammler besuchen. Ich war eher da wegen seinen Uhren, die ich mir angesehen habe. Und der hat in seinem Büro, das hat ausgesehen wie bei irgendwelchen großen Schuhkaufhäusern. Also da gab es Regale mit den Schachteln, die da drin waren. Und da waren alle, also er hat in den Originalboxen die Sneakers dann vakuumiert, damit der Sauerstoff nicht reagiert, mit dem Kunststoff.
Natürlich.
Und weil ich sage Marktmechanismen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ist ja schade, dann können sie die ja gar nicht ansehen oder tragen. Also um Gottes Willen tragen sowieso nicht. Und ansehen auch nicht, weil das Sonnenlicht ist ja nicht gut. Dann dachte ich mir, okay, dann sind die jetzt hier in den Kartons. Dann hat er mir erklärt, ja, er hat alles seine Sneakers digitalisiert. Und er guckt sich dann die 3D-Modelle an. Und dann hat er mir erklärt, und das nächste große Ding sind digitale Sneaker. Und dann war ich kurz sprachlos. Es passiert selten, dass ich sprachlos bin. Dann habe ich aber drüber nachgedacht. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich hat er recht. Warum nicht? Weil wo ist dann tatsächlich der Unterschied? Ob ich jetzt einen physischen Sneaker habe, der vakuumiert und geschützt vor Sonnenlicht irgendwo sieht, den er sich sowieso nicht anzieht und natürlich auch nicht trägt, oder ich habe den digitalen Sneaker, da ist eigentlich gar nicht mehr so viel rum.
Was ist denn der Sneaker-Sammler für ein Typ? Ich stelle ihn mir eher ein bisschen unauffälliger vor, nicht wie ein klassischer Sammler.
Ja, aber die Frage ist, was ist der klassische Sammler?
Ja, da hast du auch wieder
recht. Also das kommt ja, glaube ich, schon auch immer ganz klar auf die Produktkategorie drauf an. Der in dem Fall war super entspannt, ja. Also der war Mitte 30 und war sehr leger gekleidet. Und man merkt es ja dann, ob einen das Gegenüber direkt duzt oder sitzt. In dem Fall war es ganz klar, das war irgendwie duzen, ist für mich vollkommen in Ordnung, ja. Und der war sehr, sehr entspannt. Übrigens, das ist, glaube ich, was, um ein bisschen abzuschweifen, ich glaube, das ist was, von was ich sehr profitiere, was ich in meiner Pfandleiherzeit gelernt habe, mit verschiedenen Typen von Kunden umzugehen.
Ja, natürlich, wenn du da im Keller hockst auf der Tischtennisplatte.
Genau. Und weil du sagst, wie sieht der Sammler aus? Wenn jemand in einem Jogginganzug kommt, kann es genauso sein, dass der eine Uhr für 100.000 Euro ersteigert. Ja, also das ist heute nicht mehr unbedingt an ein Outfit gekoppelt oder so. Oder auch an verschiedene Verhaltensweisen. Ja, und ob das jetzt irgendwie altes Geld ist, weil es aus einer norddeutschen Räderfamilie stammt, oder jemand, der nouveau riche ist, weil er am Kryptomarkt sein Geld verdient hat. Für uns ist Kunde ist gleich Kunde. Und mit allen Kunden muss man umgehen, muss man unterschiedlich umgehen. Und ich glaube, ich kann mich relativ gut auf diese verschiedenen Typen dann einstellen. Und der war sehr entspannt, jetzt zu dem Sneakersammler zurück, der war sehr entspannt und hat mir dann die Uhren gezeigt, und ich habe ihn dann wegen Sneakers hat auch noch ein paar Fragen gehabt. Ich habe das dann verwiesen an meine Kollegen in Paris und weitergehend in New York. Und ja, ich hoffe, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, was dann bei den Sneakers rausgekommen ist, aber bei den Uhren haben wir uns ganz gut einigen können.
Und Tacheles, was sind solche Schuhe dann wert?
Also wir hatten einmal zum Beispiel eine Sammlung, das war eine Limited Edition von Nike in Kooperation mit Louis Vuitton und wurde von dem damaligen, mittlerweile leider verstorbenen Chefdesigner Virgil Abloh wurden die designt. Und ich glaube, es waren 100 Paar von diesen Sneakers, die wir versteigert haben. Und alle hatten einen Schätzwert von, ich glaube, es waren 3.000 bis 5.000 Pfund, was natürlich wahnsinnig viel Geld ist für ein paar Sneakers, Turnschuhe. Und alle gingen aber weg, weit über 20.000, jedes einzelne Paar. Also das war wirklich fantastisch. Und ich hatte da eine lustige Geschichte. Ich war in London irgendwann mal in dieser Zeit oder kurz danach war ich in London. Und in unserem Büro in der New Bond Street haben wir ein wunderschönes kleines Café. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man mal in London ist, in das Gebäude reingehen, bitte keine Berührungsängste. Es ist immer irgendwo Kunst ausgestellt, man kann sich das anschauen, es ist wirklich schön. Und es gibt eben auch dieses nette kleine Café, und ich saß in dem Café, gerade mit einem Kollegen, und habe einen Tee getrunken oder Kaffee. Und am Nachbartisch saß ein älteres Pärchen. Und das war so, man sitzt ja da und guckt dann so ein bisschen, und dann hatte ich so Kopfkino und habe mir überlegt, was ist deren Lebensgeschichte? Und die haben sich da gut ausgekannt, die waren mit Sicherheit 40 Jahre Kunden des Hauses in verschiedenen Bereichen oder zumindest regelmäßig in diesem Haus auch drin. Und dann sagte die Frau zu dem Mann, did you know they sold sneakers for over 5 million pounds? Und dann sagte der Mann zu ihr, what's that sneakers? Und dann sagt sie, tennis shoes. Und ich musste mir auf die, es war so schön zu sehen, ich musste mir auf die Lippe beißen, weil sonst hätte ich laut losgelacht. Aber es war so schön und es war so bezeichnend für das, was gerade passiert. Ich meine, klar, für die beiden ist es was Neues, ja. Also die kennen die Zeiten, als wir nur alte Meister irgendwo hängen hatten, vermutlich. Ja? Und als Contemporary Art vielleicht noch gar kein großes Thema war. Und jetzt auf einmal werden Turnschuhe verkauft. Das ist schon so ein Wandel, der da passiert. Aber der ist auch schön und der ist auch wichtig, dass er passiert.
Wie erklärst du dir dieses Sammlergehen? Woher kommt das? Warum wollen die Menschen unbedingt etwas besitzen und sich in diese Geschichten vertiefen?
Ich glaube, das ist genetisch bedingt, oder? So Jäger und Sammler. Irgendwo. Ich glaube, es kommt irgendwo daher. Und ich finde das wahnsinnig schön. Ich habe eine wahnsinnig reizende Frau, die aber ein bisschen einen anderen Stil hat als ich. So zum Beispiel, was so die Einrichtung der Wohnung angeht. Und ich liebe dieses Konstrukt aus dem Mittelalter, diese Kunstkammer. Also, dass es noch kein kuratiertes Museum gab, sondern einfach schöne Dinge, die man irgendwie irgendwo reinstellt. So stelle ich mir, oder habe ich mir immer mein Zuhause vorgestellt. Und so hat es da auch ausgesehen. Und dann kam meine Gattin, und wir wohnen jetzt zusammen und sind glücklich verheiratet, führen eine tolle Ehe. Aber sie hat ein bisschen einen anderen Stil, oder hatte, und es war immer sehr weiß bei ihr und clean. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Und ich finde es aber sehr schön, dass die auch meine Eigenheiten bis zu einem gewissen Grad des Sammelns toleriert. Aber da ist eben auch interessant zu sehen, sie hat nicht so extrem, dieses Sammeln. Ich würde am liebsten alles sammeln. Ich wollte mal erotische Taschenuhren sammeln.
Erotische Taschenuhren.
Ja, hat sie gleich unterbunden. Ja.
Nö, da kommst du jetzt nicht raus aus diesem Schmuckkästchen hier. Was sind denn erotische Taschenuhren?
Das sind also Taschenuhren erstmal, die aber eine gewisse Mechanik haben. Und dann passiert da irgendetwas Erotisches im weitestgehenden Sinne.
Mit dem Zeiger?
Oder tatsächlich eine extra Mechanik, die man erst, also manchmal gibt es direkt am Zifferblatt, manchmal gibt es aber auch hinten, dass man erst den Deckel hinten aufmacht und dann sieht man da was. Und teilweise ganz humoristische oder auch obszöne Dinge, also der Priester und die Nonne, Stichwort. Ja, solche Sachen sind dann da.
Oh, hast du da Bilder, die du mir zur Verfügung stellst?
Selbstverständlich, sehr gerne. Sehr gerne, mache ich.
Oh Gott, ich bin durchschaut.
Meine Frau hat das aber nicht so gut gefunden und deswegen kam es dann nie zu dieser Sammlung.
Könntest du dir vorstellen, oder hattest du so eine schon mal unterm Hammer, so eine erotische Taschenuhr?
Nein, hab ich noch nicht. Ja. Die sind auch in der Regel nicht so hochpreisig. Also es gibt tatsächlich auch heute noch Uhrenhersteller, die solche Uhren, und zwar im absoluten Luxussegment, ja, da sprechen wir von 20.000, 30.000 aufwärts, solche Uhren noch im Programm haben.
Wo sind die denn in der Schweiz?
Ja, möchte man gar nicht meinen, in der konservativen Schweiz.
Gibt es denn noch solche besonderen Preziosen? Das finde ich ja total, so habe ich noch nie gehört.
Ja, ist auch sehr Nische. Das ist jetzt nicht Massenmarkt, das ist sehr, sehr Nische, ja.
Weißt du da mehr darüber, wann diese Mechanik, die bewegt, erschaffen worden ist?
Absolut. Also das Ganze hat mit einer technischen Entwicklung zu tun. 1687 wurde in England die Repetition erfunden. Und die Repetition bedeutet, dass eine Taschenuhr, es war eine Technik, dass die Taschenuhr auf akustische Art und Weise die Uhrzeit angesagt hatte. Das Ganze wurde im Übrigen erfunden vor dem Hintergrund, dass der Gentleman, der die Uhr getragen hat, die nicht mehr zwingend aus der Tasche nehmen musste, sondern er konnte einen Knopf drücken und dann je nachdem, ob es eine einfachere oder sogar eine Minutenrepetition ist, haben kleine Glöckchen die Uhrzeit angesagt. Und diese kleinen Glöckchen, das war ist nach wie vor eine relativ komplizierte Mechanik. Es gibt kleine Hämmerchen, die dann irgendwo draufschlagen und man sagt, genau weiß man es nicht, aber man sagt, dass zu dieser Zeit im schweizerischen Jura an den langen Winterabenden die Schweizer Uhrmacher angefangen haben, darauf aufbauend ein erotisches Spiel in die Taschenuhren einzubauen. Damals noch auf der Rückseite, ja, also wie gesagt, wir sprechen vom 17. Jahrhundert, auf der Rückseite gerne verdeckt von einem Deckel, den man öffnen musste und dann hat man eben diese erotische Mechanik gesehen. Und dann, mit Beginn des 18. Jahrhunderts, es war eine andere Zeit, es gab mehr Freizügigkeit insgesamt und zu dieser Zeit haben es dann auch diese frivolen Mechaniken geschafft, teilweise auf die Vorderseiten der Uhren zu kommen. Und seitdem gibt's das. Es gibt auch moderne Varianten davon, aber der Ursprung geht tatsächlich auf 17. Jahrhundert zurück.
Jetzt stell dir mal den ersten Schweizer Uhrenmacher vor, der auf die Idee kam, da so ein frivoles Stück. Wer da wohl der Auftraggeber gewesen sein muss.
Ja, oder ob es eigene Langeweile war oder was auch immer dann da die Motivation war. Aber ich finde es einfach, es ist extrem Nische und natürlich sehr speziell. Aber ich finde es wahnsinnig lustig.
Ja, es ist großartig. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Sammler wir jetzt hier aufs Parkett rufen.
Hoffentlich.
Oh, Philipp, es ist großartig mit dir. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Gibt es im Schmuckmarkt noch mehr solche?
Also das ist schon sehr kurios. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mir da auf Anhieb was einfällt, was anderes. Na, das ist schon sehr kurios. Deswegen dachte ich mir, das kann ich als Sammelgebiet für mich erschließen, ist aber dann nie so weit gekommen.
Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man selber Sammler ist und dann Auktionen führt.
Ja. Ja, absolut. Weil ich glaube, man weiß dann, was in den Leuten passiert, die einen dann mit großen Augen anschauen. Dann siehst du so ein Leuchten in den Augen. Ja. Und ich habe damals in meiner Ausbildung zum Beispiel gelernt, a good auctioneer can add another 5% on the lots. Das heißt, man kann da schon noch ein bisschen was rauskitzeln.
Ich kriege was von dir zurück.
So, das haben wir bei dir gesehen, ja. Und natürlich, da musst du schon auch ein bisschen wissen, was passiert jetzt in den Köpfen der Leute, die vor dir sitzen. Oder wo ist jemand, wo man vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln kann.
Du Lieber, ich glaube, ich habe hier heute eine Menge aus dir herausgekitzelt. Das mit der erotischen Taschenuhr finde ich die Krönung. Lieber Philipp, es war mir ein Fest, meine 200. Folge mit dir zu feiern.
Vielen Dank. Kann
mit
das
all dem Glitzer und Glamour. Richtig schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vor allem bei deiner Jubiläumsfolge. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht in einer Auktion.
Bestimmt. Super. Bestimmt. In Genf. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint in einer Woche. Und um sie nicht zu verpassen, folge der Die Leichtigkeit der Kunst gerne auf deiner Podcast-App. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir auch die weiteren Episoden zusagen, dann hinterlass doch gerne 5 Sternchen sowie eine wohlgesonnene Bewertung. Ich freue mich auch über Empfehlungen, Fragen, Kritik und natürlich auch weitere Themenvorschläge oder GesprächspartnerInnen. Dazu kannst du gerne die Social-Media-Kanäle von Die Leichtigkeit der Kunst nutzen oder eine E-Mail an folgende Adresse schreiben. info@dieleichtigkeitderkunst.de. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Deine Claudia.